Das Tagesgespräch mit David Karasek.
Es gibt immer mehr organisierte Kriminalität in der Schweiz. Das sagt die neue Direktorin vom Bundesamt für Polizei FEDPOL, Deva Wilde-Cortez. Willkommen im Tagesgespräch.
Grüß dich, Herr Karasek. Merci vielmals für die Einladung.
Seit dem 1. Februar sind Sie an der Spitze vom Bundesamt für Polizei als oberste Terrorbekämpferin, als oberste Kriminalitätsbekämpferin vom Land. Das ist Ihr erstes Radiointerview. Sie warnen vor der organisierten Kriminalität in der Schweiz und vor einer Gewalteskalation durch Mafiagruppen. Wieso ist die Schweiz so attraktiv für Kriminelle?
Die Schweiz ist attraktiv für Kriminelle, weil die Schweiz im Herzen von Europa liegt, die Schweiz sehr stabile Politik hat und starke Finanzmärkte. Und das alles, was wir auch schätzen in der Schweiz, wir Bürger, ist etwas, was die Kriminellen auch schätzen. Und darum sind sie da unter uns.
Und wie dramatisch ist die Lage?
Die Lage ist so, dass man zwingend muss heranschauen muss, dass man jetzt Massnahmen ergreifen muss, dass man sich strategisch ausrichtet, die verschiedenen Sicherheitspartner, und dass man das anpackt. Wir sind im Moment dran, eine Strategie zu erarbeiten auf Hochtouren mit unseren kantonalen und nationalen Partnern, und es ist jetzt Zeit zu agieren.
In der Schweiz gibt es ja keine abgehängten Viertel wie in Belgien oder wie in Frankreich. Wie kommen Sie darauf, dass die Lage so dramatisch ist? Was haben Sie genau für Indizien?
Wir haben eine Bestandesaufnahme gemacht mit unseren Partnern und ganz vielen Behörden haben wir befragt im letzten Jahr und eine Bestandesanalyse gemacht. Und dort haben wir feststellen, dass kriminelle Organisationen hier schon ansässig sind, Geld erwirtschaftet und Geld waschen.
Und was sind wir in der Schweiz eher? Sind wir Transitland, Umschlagplatz, Zielmärkte?
Wir sind alles. Also wir sind sowohl Transitland wie auch Zielland. Wir sind alle verschiedenen Varianten sozusagen.
Das Geld aus dem Drogen- und Menschenhandel muss immer gewaschen werden. Die Zahl der Verdachtsmeldungen bei der Meldestelle für Geldwäscherei, die hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre verdoppelt. Wo tun kriminelle Gruppen ihr Geld in der Schweiz waschen?
Kriminelle Gruppen waschen ihr Geld dort, waschen, wo man vor allem Bargeld-Einzahlungen machen kann. Das können kleine Läden sein, wie Pizzerias oder Nailstudios. Das kann ein Bubble-Tea-Shop sein, das kann aber auch ein Baugewerbe sein. Sie müssen zuerst ihr illegal erwirtschaftetes Geld platzieren und so eigentlich in Geldkreislauf reinbringen. Und das machen sie dort, wo man Bargeld-Einzahlungen vorwiegend machen kann.
Und wer sind die grossen Akteure? Also wer sind die kriminellen Organisationen in der Schweiz?
Also die kriminellen Organisationen sind die altbekannten aus Italien, 'Ndrangheta, dann haben wir Mokromafia, die aus den Niederlanden kommt. Wir haben aber auch aus dem Balkan oder nigerianische Bruderschaften. Also da vielfältige Organisationen, die tätig sind in der Schweiz.
Und das sind mehr geworden?
Ja, Bestandesaufnahme hat das gezeigt, dass das mehr geworden sind in den letzten Jahren.
Wie kann man im Alltag, wie können wir alle, oder jetzt, wo wir von der Kriminalität, von der organisierten Kriminalität reden, wie kann uns das selber auffallen? Oder kann man das selber im Alltag, wir von der Bevölkerung, können wir das auch merken?
Und ganz wichtig ist bei der Aufdeckung von kriminellen Organisationen, ist wirklich, dass man sich erkennt. Das ist der erste Schritt, weil sie agieren da sehr geschickt. Und es ist so, dass wir da einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz fahren. Das ist korrekt. Also wir arbeiten mit Behörden zusammen, mit zum Beispiel Arbeitsinspektoraten, Grundbuchämter, wo man die Kriminalität erkennen kann.
Genau. Das sind Behörden, oder? Der Behörden, ja. Wo etwas auffallen kann. Ja. Wie ist es mit uns selber, mit den Leuten, die in der Schweiz leben? Wie könnte einem mal auffallen, zum Beispiel, wenn man in einem Nailstudio keine Quittung bekommt? Kann das zum Beispiel ein Zeichen sein? Oder wenn man neu mit einer Pizzeria nur darf bar zahlen? Sind das Hinweise auf organisierte Kriminalität?
Das können Hinweise sein, müssen aber nicht. Bei Auffälligkeiten kann man sich immer an die Polizei wenden. Ich will aber da nicht zu einem Denunziantentum aufrufen, weil das kann man so abschliessend nicht sagen.
Aber würden Sie sagen, man soll ein bisschen mit offenen Augen irgendwie da in der Stadt oder in den Dörfern rumlaufen?
Ich denke, das wäre sicher sinnvoll, wenn man mit offenen Augen rumläuft, sich auch Fragen stellt, vielleicht mal genauer heranschaut. vielleicht eben sieht in dem Pizzaladen oder so, ist nie jemand rum. Also das sind sicher Hinweise darauf, dass es könnte dort kriminelle Aktivitäten geben.
Mhm. Also wenn man irgendeinen Laden sieht, der immer leer ist, gut, aber das muss es ja nicht. Muss nicht gerade etwas Nein. Kriminelles sein. Nein. Aber
es könnte Hinweise sein, wie ich gesagt habe. Es könnte Hinweise sein drauf. Aber da denke ich, es muss nicht so sein. Wir sehen, dass Geld gewaschen wird, auch über kleine Läden. Es wird vermischt mit den Tageseinnahmen und später verschleiert und dann wieder integriert. Also das ist das, was wir feststellen. Darum könnte es Hinweise sein, wenn man sieht, dass ein Laden viel Geld erwirtschaftet, aber es eigentlich nicht grossen Kundenzulauf hat.
Der Bundesrat Beat Jans hat sie beauftragt, bis Ende Jahr eine nationale Strategie zur Bekämpfung von der organisierten Kriminalität auszuarbeiten. Schon ihre Vorgängerin hat vor 2 Jahren da im Tagesgespräch vor dem genau gleichen gewarnt, vor dieser Zunahme von der organisierten Kriminalität in der Schweiz. Wieso passiert erst jetzt etwas?
Es ist nicht erst nur jetzt etwas passiert. Oder? Man hat das sehr ernst genommen und hat die Bestandesaufnahme gemacht. Oder? Bevor wir alarmieren, bevor wir Schritte angehen, muss man zuerst einmal wie eine Ist-Analyse machen. Das hat man gemacht, mit den verschiedenen Behörden, mit den verschiedenen Partnern, und musste feststellen, das ist ein Problem, wir müssen das angehen, wir müssen das frühzeitig angehen, auch wenn wir mit dem Ausland vergleichen. Eben, ihr habt es gesagt, da gibt es Bandenkriege, da stellt man auf der Strasse Gewaltzunahme fest. Und aufgrund von dieser Bestandesaufnahme ist jetzt der Auftrag, die nationale Strategie zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität ergangen. Wir werden auch einen nationalen Aktionsplan machen zu dieser Strategie. Und zwar, weil es auch ganz wichtig ist, konkrete Massnahmen festzulegen und die nachher umzusetzen.
Ist es nicht fast zu spät jetzt?
Ich bin nicht der Meinung, dass es zu spät ist, aber ich bin der Meinung, dass es jetzt Zeit ist.
Und was ändert sich dann mit einer neuen Strategie konkret?
Ich erhoffe mir von dieser Strategie und wir alle, die an dieser Strategie arbeiten, dass wir die Mittel, die wir zur Verfügung haben, zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität, dass wir die bündeln kann, dass wir die strategisch ausrichten, dass wir ähnliche Prioritäten haben und dass wir so schlagkräftiger und effizienter sind in der Bekämpfung.
Die neue Strategie wird ausgearbeitet vom Bund und von den Kantonen. Braucht es nicht noch viel mehr Behörden, die da mitmachen, wo auch eben wir können mithelfen gegen die organisierte Kriminalität, wie zum Beispiel Steuerbehörden oder es gibt Grundbuchämter, die natürlich auch mitdenken, Steuerverwaltungen, Gewerbepolizei, sind die alle auch mit an Bord?
Die sind mit an Bord. Also, das ist natürlich, wie Sie sagen, primär Bund und Kantone, die mal ein Grundkonstrukt ausarbeiten. Aber, wie ich schon gesagt habe, der gesamtgesellschaftliche Ansatz ist essentiell für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität. Darum sind die Behörden an Bord. Die nehmen wir mit. Und vor allem dann in den konkreten Massnahmen ist es sehr wichtig, dass sie mitdenken und mithelfen.
Können Sie ein Beispiel machen von einer konkreten Massnahme? Oder es klingt jetzt nur so sehr papierig, Strategie-Massnahmen zusammenarbeiten. Ja. Was wäre ganz konkret eine Massnahme?
Oder Wir arbeiten in der Kriminalitätsbekämpfung so in 3 Säulen, wenn man das so sagen will. Das eine ist Prävention, dann Kooperation und dann ist es die Repression. In der Prävention sind sicher Sensibilisierungsmassnahmen. Wie wir vorhin gesagt haben, Bevölkerung gegenüber, den Behörden gegenüber, das sind ganz konkrete Informationsveranstaltungen. Dann im Bereich Kooperation ist ein Austausch, Best Practice, ein Lagebild, OK, wo man machen kann, wo sich Partnerorganisationen austauschen können. Das wären alles Massnahmen, die wir anvisieren. Und dann in der Repression ist sicher der rechtliche Rahmen auch. Oder gibt es Möglichkeiten, wo man einfacher erkennen kann, wo man einfacher bekämpfen kann, die Aufgaben vielleicht auch neu denken, die Aufgabenverteilung möglicherweise auch neu denken. Also das sind alles in diesen 3 Säulen denken wir in dieser Strategie.
Und wird das bis jetzt noch nicht so gemacht?
Das wird schon so gemacht. Es gibt einfach, wie gesagt, noch keine nationale Strategie. Und wir sind der Meinung, wir können die kriminellen Organisationen nur wirksam bekämpfen, wenn wir uns als Sicherheitsbehörde zusammen mit anderen Behörden in den Kantonen und Gemeinden zusammenschliessen und strategische Schwerpunkte festlegen.
Was kann man alles machen gegen die organisierte Kriminalität? Sie denken auch an eine Beweislastumkehr. Das haben Sie in der NZZ am Sonntag gesagt. Das heisst, dass bei einem Verdacht die Besitzer müssen beweisen, dass ihr Geld legal ist. Also sie machen zum Beispiel einen Vorwurf, Ein Vorwurf, dass da nicht legales Geld rum ist. Und die mutmaßlich Kriminellen, die müssen dann das Gegenteil beweisen. Das ist eigentlich der Traum von jedem Polizeistaat. Ist das rechtsstaatlich nicht heikel?
Ich darf vielleicht ein bisschen ausholen, Herr Karasek. Oder die kriminellen Organisationen erwirtschaften ihr Geld in verschiedenen Deliktsbereichen. Das kann Menschenhandel sein, das kann Betäubungsmittelhandel sein, das kann Waffenhandel sein. Das illegal erwirtschaftete Geld muss gewaschen werden. Und da kommen auch die Meldungen bei uns in der Geldwäscherei-Meldestelle. Die haben zugenommen in den letzten Jahren. Und zur Beweislastumkehr komme ich jetzt konkret. Die kann man sagen, wir sind nicht die Ersten, die das kennen. Belgien kennt das, Italien kennt das, verschiedene andere Länder kennen das und sie haben grosse Erfolge erzielt.
Aber wegen dem kann es rechtsstaatlich gleich heikel sein?
Das kann so sein. Das werden wir sicher prüfen. Das ist erst einmal eine Arbeitshypothese, dass wir schauen ja im Ausland, was funktioniert nicht, wo tut man Erfolg erzielen. Und das ist beispielsweise etwas, wo wir sicher gerne prüfen wollen, die Beweislastumkehr.
Aber das ist dann wirklich passiert dann in Italien, dass dann Kriminelle sagen, ah ja, gut, dass sie mich darauf hinweisen, ja, das Geld ist wirklich nicht legal.
Nein, was kann passieren, ist, dass wenn das Geld nachher, wenn sie den Beweis erbringen müssen, weil ein Hinweis da war, dann, dass sie dann verschwindet und das Geld eigentlich dort auf dem Konto lassen, wo sie eingezahlt war. Das passiert, dass sie keine Erklärungen abgeben in einer bestimmten Frist, dann wird das Geld eingezogen.
Und dann ist wieder der Fall eigentlich gelöst?
Im Prinzip ist es so, dass man nachher dann, wenn man die Hinweise hat, oder dass der Beweis nicht erbracht ist worden, dass es aus legalen Quellen ist, das Geld, kann man natürlich nachher dem Urheber nachgehen und schauen, wer hat die Einzahlung gemacht und dem Geldfluss, also sozusagen follow the money, eigentlich versuchen, hinterher nachzugehen und dann Täterschaft sozusagen zu identifizieren.
Auch eine Priorität ist Terrorbekämpfung. Bei Ihnen im Bundesamt für die Polizei, die grösste Gefahr, sagen Sie, gehe im Moment von Einzeltätern aus. Können Sie das beschreiben?
Ja, das ist so, dass wir das auch im Ausland sehen, aber auch bei uns in der Schweiz. Es hat gewisse Einzeltäter gehabt im letzten Jahr in verschiedenen Kantonen. Wir sehen, dass es eine Vernetzung auch gibt. Vor allem von jungen, radikalisierten Personen, die mit einfachen Waffen zur Tat schreiten und ganz gezielt rekrutiert werden, auch auf Social-Media-Plattformen.
Würden Sie sagen, hat sich Gewaltbereitschaft auch in der Schweiz erhöht? Oder wir haben ein paar Fälle jetzt sehr nahe beobachten können, die in Deutschland passiert sind, zum Beispiel vor einem Jahr in Solingen mit 3 Toten. Ist so etwas, so ein Messerangriff, wäre das auch in der Schweiz möglich?
Ich kann es nicht ausschliessen. Ich kann es nicht ausschliessen, dass das in der Schweiz passieren könnte. Wir sehen das, dass eine gewisse erhöhte Gewaltbereitschaft da ist. Es hat auch vereinzelt Fälle in der Schweiz gehabt mit Tötungen, zum Beispiel im letzten März in Zürich, also im 24. Wir stellen fest, dass die Radikalisierung vor allem von jugendlichen Tätern sehr schnell passiert, hinter verschlossenen Türen passiert. Und das ist etwas, wo uns Sorgen macht, wo eine grosse Herausforderung ist. Und darum, ich habe so eine Tat, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich kann nicht ausschliessen, dass so etwas in der Schweiz könnte passieren.
Und Sie reden von den radikalisierten Jugendlichen und es ist auch ein Problem, dass die sich vernetzen über Grenzen raus.
Ja, wir haben das festgestellt, sie vernetzen sich, es gibt so Chats, wo sie miteinander kommunizieren und so die Radikalisierung auch innerhalb von diesen Gemeinschaften noch weiter vorantrieben wird.
Das ist das SRF-Tagesgespräch mit der neuen Direktorin vom Bundesamt für Polizei, Eva Wilde-Cortez. Sie ist seit dem 1. Februar an der Spitze vom FEDPOL. Das Tagesgespräch gibt es immer auch als Podcast bei uns zum Abonnieren. Wer sind Sie? Wer ist das jetzt? Sozusagen die oberste Polizistin vom Land. Ihre Eltern sind aus Spanien. Es ist nicht so schwierig, sie zu recherchieren oder mit ihrem Namen Cortez. Sie sind in den 60er Jahren in die Schweiz eingewandert. Wie prägt Sie das?
Das prägt mich, oder hat mich vor allem als Kind prägt, wahnsinnig behütet aufgewachsen, sehr liebevolle Familie. Ich bin aber sehr schnell, habe ich dürfen, sehr selbstständig werden, meinen eigenen Weg gehen. Ich habe eben keine Vorprägung gehabt. Meine Eltern haben hier nicht einen Weg in der Schweiz gemacht gehabt, der wie vorzeichnet war für mich. Und das empfinde ich als ein grosses Geschenk, dass ich entsprechend meine Fähigkeiten, meinen Wünschen und meinen Weg machen konnte in der Schweiz.
Aus der Hablan Español en su familia?
Sí, no, con mis niños no. Porque mi marido no habla español, pero con mis padres sí.
No.
Sí, no, pero aprenden español, con una maestra muy buena.
Ich müsste das vielleicht fast schon schnell übersetzen. Also sie redet mit ihren Kindern, sie haben drei Kinder, redet sie nicht Spanisch?
Hey.
Weil ihr Mann nicht Spanisch, das wäre gemein, oder?
Ja, ist ein bisschen gemein. Er redet aber sonst wirklich, er gibt sich sehr Mühe, aber ich muss vielleicht da sagen, ich darf die Schuld nicht auf meinen Mann schieben. Schweizerdeutsch ist gleich wie meine Muttersprache. Ich bin aufgewachsen, habe sofort Schweizerdeutsch gelernt. Es ist viel die reichere Sprache für mich, auch das grössere Vokabular. Es ist meine Herzenssprache, gleichwohl, obwohl Spanisch meine Ursprungssprache ist.
Und jetzt Spanisch Ursprungssprache, jetzt bleiben noch ein bisschen klischiert, ich muss es so sagen, aber es hat einen Sinn. Sie tanzt Flamenco?
Ich habe sehr lange Flamenco getanzt. Ja, ich muss sagen, mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber ich habe sehr lange Flamenco getanzt. Und ich muss auch sagen, meine Familie in Spanien hat ein bisschen geschmunzelt, als sie das gehört haben. Aber ich habe das in einem sehr schönen Frauenteam auch dürfen machen. Und Flamenco ist für mich ein Ausdruck von ganz vielen Gefühlen, von Trauer, von Freude übersprudelnden, von vielleicht auch Zorn oder von ganz viel Leidenschaft. Und das kann man in einem Tanz ausdrücken. Und das ja, ist mir geblieben von meiner spanischen Herkunft.
Und wieso hat die Familie geschmunzelt?
Meine Familie in Spanien hat ein bisschen geschmunzelt, weil es halt sehr etwas Traditionelles ist. Und sie mich eigentlich nicht so kennengelernt haben, als jemand, der so sehr verwurzelt und sehr traditionell unterwegs ist.
Sie sind bekannt für ihr Sangre Fria. Sangre Fria, das bedeutet, und das ist hochinteressant, das bedeutet kaltes Blut. Wie würden Sie den Charakterzug beschreiben? Sangre Fria, dass sie das haben.
Also ich würde das von mir nicht sagen, aber ich habe es auch schon gehört. Und ich würde es so beschreiben, dass man innerlich zwar doch sehr aufgeregt kann sein und vielleicht ein bisschen kocht oder ja, grosse Emotionen hat und äußerlich, aber kann einen gelassenen Eindruck machen.
Also es gibt Leute, die das über sie sagen, das haben sie, das haben sie schon gehört. Ich tue nicht einfach etwas sagen, oder?
Nein, das habe ich schon gehört. Es gibt Leute, die das sagen und das ist eine Eigenschaft, die ich gut finde an mir, da sieht man nervös. Nervosität nicht sofort.
Genau, aber das Interessante ist ja, dass Kriminelle auch Sangre Fria brauchen, oder? Wenn sie irgendwie eine Machenschaft machen und innerlich total nervös sind zum Beispiel, aber dann doch Pokerface mitmachen. Das ist ja das Gleiche eigentlich. Da ja. Sind sie näher bei den Kriminellen im übertreiten Sinn.
Wenn man es als Kaltblütigkeit definiert, was es natürlich im wahrsten Sinn vom Wort auch kann, so gesehen sie, dann sicher. Aber bei mir ist es nicht das, sondern es ist wirklich vielleicht auch so ein bisschen eben, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Ruhe ausstrahlen und innerlich doch nervös sein, wie vielleicht jetzt an diesem Gespräch.
Sie arbeiten seit 20 Jahren beim Bundesamt für Polizei. Was reizt Sie am Bösen?
Mich reizt eben nicht das Böse. Mich reizt die Bewahrung vom Guten. Ich sehe, wie wir hier leben in der Schweiz. Ich sehe unsere Kinder aufwachsen. Ich sehe die Wichtigkeit von der inneren Sicherheit. Unser Rechtsstaat, unsere direkte Demokratie, unser Leben hier gilt zu schützen. Das ist etwas sehr Wichtiges und dafür setze ich mich ein. Und dafür setzen sich mit mir noch mehr als 1000 Mitarbeiter ein, die ich jeden Tag sehe mit Herzblut an den Arbeitsplatz kommen und alles zu geben für die Schweiz und die Bevölkerung. Und das ist das, was mich reizt und motiviert jeden Tag.
Sie sagen es, mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Innersicherheit in der Schweiz arbeiten. Und das führt mich zum nächsten Thema, braucht es mehr Personal? Die eidgenössische Finanzkontrolle führt im Moment beim FEDPOL eine Ressourcenüberprüfung durch. Es geht unter anderem um die Frage, ob das FEDPOL genug Ermittlungsressourcen haben, ob sie dem Bundesamt wirklich genug Leute und Ressourcen haben. Expertinnen und Experten warnen schon lange, dass es zu wenig Geld und Personal hat. Warnen Sie auch?
Ich bin sehr gespannt auf die Untersuchung, auf das Resultat aus dieser Untersuchung von der eidgenössischen Finanzkontrolle.
Das ist sehr eine sehr diplomatische Antwort. Warnen Sie?
Ja. Ich warne noch nicht. Ich schaue und ich handle. Und zwar, oder mein Auftrag ist mit den Ressourcen, die ich im Moment zur Verfügung habe, mir die Politik hat gegeben, den Auftrag zu erfüllen, wo uns das Gesetz gibt. Und in diesem Rahmen ist es an uns, Prioritäten zu setzen, die Effizienz zu erhöhen, Synergien, Doppelspurigkeiten abzubauen. Und das machen wir schon. Wir schauen gut her, wo kann man Wo können wir Effizienzen eben gewinnen? Wo kann man vielleicht Administration abbauen? Und dort in diesem Rahmen, das ist mein Auftrag. Aber ich bin sehr froh, dass die Finanzkontrolle da ist und ich bin froh, wenn dann auf dieser fundierten Analyse, die sie machen, die sie wirklich sehr gut machen, wenn dann dort, wenn das aufzeigt, wir haben genug Ressourcen, dann müssen wir intern nochmal über Bücher und nochmal priorisieren und Prozesse straffen. Und wenn es anders ist, dann muss man sich gut überlegen, ob man die Ressourcen alloziert.
Es gäbe zum Beispiel einen Engpass bei der Bundeskriminalpolizei, der auch zum Fedpol gehört. Die Verhaftung von einem Wirtschaftskriminellen ist laut einem Bericht 3 Monate liegen geblieben wegen Personalmangel. Oder zum Verstehen, was es bedeutet, wenn man zu wenig Ressourcen hat. Das ist schon drastisch.
Ja, wir müssen Prioritäten setzen, das ist so. Das hat auch, die Bedrohungslage hat zugenommen. Wir haben es vorher diskutiert mit der organisierten Kriminalität. Das ist so, wir müssen gezielt Prioritäten setzen.
Und das heisst, auch gewisse Sachen dann auch nicht machen?
Das heisst, wenn gewisse Sachen priorisiert sind, sind die anderen vielleicht ein bisschen später an der Reihe. Das ist so. Aber sicher immer sehr risikobasiert und sehr genau.
In welchem Bereich priorisieren Sie eine Aufstockung? Wo braucht es wirklich mehr Leute?
Also dort, wo wir würden Aufstockung, wenn wir die zuteilt bekommen, würden allozieren. Das wäre in unseren Prioritäten, die wir vorher schon zusammen besprochen haben. Das ist in der Bekämpfung organisierter Kriminalität und in der Terrorbekämpfung, aber auch in der Bekämpfung von Cyberkriminalität. Die Delikte sind auch explodiert in den letzten Jahren. Und wie auch erwähnt, in der Geldwäscherei. Oder dort brauchen wir auch Analysten, brauchen wir Mittel, zum erkennen, oder wie wird das Geld gewaschen und den Urheber zu erkennen?
Also in diesem Bereich mehr Ermittlerinnen und Ermittler wäre gut.
Ich glaube, das ist das Interessante. Keine Polizei von der Welt würde Ihnen, Herr Karasek, sagen, ich habe genug Mittel. Aber wie gesagt, ich muss mit denen arbeiten, die ich habe. Aber sicher, mehr Mittel könnte man in diesen Bereichen einsetzen und könnte da schlagkräftiger, schneller unterwegs sein.
Andererseits wissen wir, der Bund spart in sehr vielen Departementen. Droht auch, könnte andererseits auch ein Personalabbau drohen beim Fedpol.
Die Sparvorgaben vom Bund machen nicht Halt vor unseren Türen. Das ist eine Tatsache. Wir tun aber die ganzen Sparvorgaben wirklich durch Effizienzgewinn und Synergiegewinn abfedern. Also nicht im operativen Bereich, sondern eher in der Stabsstelle, in der Administration. Also das ist mir wichtig, dass man das betont. Wir müssen Einsparungen machen, aber es ist nicht in den operativen Bereichen.
Interessant ist, was der Kanton Sorge macht, wenn zum Beispiel die Bundeskriminalpolizei massiv ausbaut, was Sie sich könnten vorstellen, was ein Wunsch von Ihnen wäre. Wenn es einen Ausbau gibt mit Ermittlerinnen und Ermittlern, dann geht das zu Lasten der Kantone. Ich habe gestern mit Vertreterinnen und Vertretern der Kantone telefoniert und die sagen mir oder die fragen sich, von wo holen sie neues Personal? Oder wenn es rauskommt, man braucht mehr Personal, von wo kommt das? Das sind ja dann nicht irgendwelche Leute, die quer einsteigen. Das sind dann zum Beispiel Leute von der 26 Polizeikorps von der Schweiz, was dann wieder den Kantonen Problem macht, weil die dann dort weggehen. Was sagen Sie auf das?
Das ist uns sehr bewusst. Da sind wir im Austausch mit den Kantonen, oder? Wenn ich da das Bild darf bedienen, wir fischen alle im gleichen Teich, oder? Nach diesen Polizisten, nach diesen Spezialkräften, nach diesen Ermittlern. Das ist uns durchaus bewusst. Und das, was wir ja nicht wollen, ist, die Kräfte abzuziehen von den Kantonen, die sehr wichtige Partner für uns sind. Wir müssen zusammen mit ihnen überlegen, was es für Möglichkeiten gibt. Da gibt es sicher beispielsweise eine Beteiligung vom Bund an der Erstausbildung der Polizisten, eine Rotation. All diese verschiedenen Hypothesen, Arbeitshypothesen muss man mit den Kantonen diskutieren. Das nehmen wir auch sehr ernst. Oder? Das wäre der falsche Weg, wenn wir würden Spezialkräfte oder Polizeikräfte aus den Kantonen abziehen und beim Bund platzieren.
Wir reden über die knappen Ressourcen. 308 Millionen Franken kommt das Fedpol von der Politik rüber. Und da gibt's laut Beobachterinnen und Beobachter eine Diskrepanz. Auf der einen Seite kommt die Schweizer Armee hunderte Millionen Franken mehr über. Auf der anderen Seite das Bundesamt für Polizei, wo wegen der Sparmaßnahmen vom Bund mit weniger Geld muss auskommen. Wie empfinden Sie das Ungleichgewicht?
Oder es braucht wie beides. Die weltpolitische Lage hat dazu geführt, dass die Verteidigungsfähigkeit im Vordergrund steht, sei es politisch, sei es medial. Und für mich ist wichtig, dass man die innere und die äußere Sicherheit nicht gegeneinander ausspielt. Es braucht wie beides. Es ist beides unglaublich wichtig. Mein Meine Aufgabe ist, die innere Sicherheit zu vertreten und zu betonen, dass man hier sicher Mittel braucht. Das sind Personen vor allem. Also der grösste Teil vom Budget geht wirklich für Personalkosten, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Das andere sind IT-Mittel und der Rest ist dann sonstige Ausgaben. Mir ist wichtig, oder, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt, weil beide Elemente sind entscheidend.
Unterstützt der Bundesrat und das Parlament die innere Sicherheit genug?
Ich bin der Meinung, sie sehen die Herausforderungen in der inneren Sicherheit und sie unterstützen die innere Sicherheit im Wissen, dass es ein wichtiger Moment ist. Aber sie sind ohne ihre einfache Lage. Oder? Sie haben es gesagt, die Bundesfinanzen sind angespannt und auch sie müssen Prioritäten setzen und das ist nicht einfach.
Im Bereich Terror oder auch Kinderpornografie ist die Schweiz stark von den Ermittlungen der USA abhängig. Schon immer. Fliessen die Informationen seit dem Amtsantritt von Donald Trump weniger gut als früher? Ich frage das, weil auch die Administration Trump oft Europa kritisiert. Hat es da eine Änderung gegeben, seit Trump an der Macht ist?
Sie sagen, die Informationen sind für uns sehr wichtig. In diesen Bereichen sind vor allem Informationen auch, die zu uns fliessen, im Bereich Pädokriminalität, aber auch Terrorfinanzierung. Wir sind da sehr aufmerksam gewesen und sind immer sehr aufmerksam, weil die Informationen so entscheidend sind. Und auf der operativen Basis kann ich sagen, auf der operativen Ebene fliessen die Informationen nach wie vor. Wir sind aber sehr aufmerksam und würden sicher, wenn das nicht mehr der Fall wäre, hier Schritte angehen.
Also Sie merken noch gar nichts, dass die Administration Trump da jetzt an der Macht ist?
Die operative, das ist das, was Sie mir sagen, ist, dass die Informationen, die wir bisher bekommen haben, immer noch bekommen im gleichen Mass.
Machen wir da einen Punkt. Bekämpfung von schwerer Kriminalität, das ist Ihr Fokus. Und dazu werden wir sicher in den nächsten paar Jahren immer wieder reden, an dieser Stelle. Das ist die neue Direktorin von FEPO. Das war Ihr erstes Radiointerview. Es ist gut gegangen.
Ja, das hoffe ich doch. Ja, es war ein sehr angenehmes Gespräch gewesen. Herzlichen Dank.
Eva Wildi-Cortez, danke für das Gespräch.
Wie gehört Eva Wildi-Cortez, die neue Direktorin vom Bundesamt für Polizei, im Tagesgespräch beim David Karasek. Nachrichtenredaktion im Rendezvous, Michael Wettstein. Mein Name, Ivana Pribakovic. Einen guten Nachmittag Ihnen.
Eis am Nachmittag.
Ja, guten Nachmittag mit SRF 1. Dani Vorler am Mikrofon. Grüß dich miteinander. I couldn't see it. I didn't wanna know. immer wieder Musik zum Mitsummen auf SRF 1. Boyzone, Picture of You, heim gehört's.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 13.30 Uhr in der Region Zürich vor dem Kuprist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und auf dem Westring ab Urdorf Süd und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Richtung Norden ebenfalls 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Und noch ein Hinweis zum Schienenverkehr. Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage ist der Bahnverkehr im Bahnhof St. Gallen unterbrochen. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Es sind Eurocity, Intercity und Interregio-Züge betroffen. Informationen auch unter sbb.ch. So, und jetzt ist irgendjemand von euch dran, wo dürft ihr Mumm heute mitspielen im Nachmittagsquiz, wo ja wirklich ganz einfaches ist. 5 Fragen, 3 von diesen 5 müsst ihr richtig haben und dann gewinnt ihr ein Lospaket von Swisslos im Wert von 100 Franken. Wenn ihr euch sagt, so, das probiere ich jetzt endlich einmal, nachdem ich es schon so manchmal am Radio gehört habe, dann ist die Telefonnummer 0848 440 222. Viel Glück beim Durchkommen. 0848 440 222.
Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es niemals sollen hören. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es ist alles richtig gelaufen. Sicher habe ich Fehler gemacht, sie akzeptiert, sie zu Herzen genommen. Bei der Vernunft aber so einen Schritt näher hergekommen. Ich mache meine Augen zu, wenn ich nicht mehr weiss, es weitergeht. Ich träume von dir, weil du die Einzige bist, die mich versteht. Ich drehe mich um, vor dem man alles noch dreht. Solange alles gesagt, Zeit hält und vergeht. Und lauf mir alles rum. Überlegt. Jetzt bin ich bereit. Ich hab mich gehasst und mich gefragt, wo ist meine Seele? Oh, ich schwöre bei Gott, ich hab mich echt nicht mehr richtig gesehen. Das Leben hat's mir ins Gesicht geschrieben, ich hab's manchmal zu heftig getrieben. Hätte so müssen sie und wer weiß, lieber denn als nie. Ich mache meine Augen zu, wenn ich nicht mehr weiss, es weitergeht. Ich träume von dir, weil du die Einzige bist, die mich versteht. Ich drehe mich um, von dem, wo alles noch dreht. Solange alles gesagt, Zeit hält und vergeht. Ich lauf mir alles rum und ich weiss, es nicht mehr, es weitergeht. Ich träume von dir, weil du die Einzige bist, die mich versteht. Und manchmal geht's dumm. Überlegt. Und jetzt bin ich bereit. Ich hab manche Fehler gemacht. Schön, dass du bei mir bist. Dass mein Leben wieder lacht. Schön, dass mir Boden ist. Wenn ich nicht mehr weiss, wie es weitergeht. Von mir versteht und du träumst auch ein bisschen von mir. Ich mache meine Augen zu, wenn ich nicht mehr weiss, es weitergeht. Ich träume von dir, weil du die Einzige bist, von mir versteht. Ich drehe mich um, von dem, wo alles nachher dreht. Solange alles gesehen.
Florian Nast in der Reihe mit OBS RF1. Es ist ein Kandidat dabei. Und zwar in unserem 3 von 5 Spiel. Der Hans Stähli von Dielsdorf wird mitspielen auf die etwa 20 vor 2. You got a smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. The way you swept me off my feet. You know you could have been a broom. The way you smell so sweet. You know you could have been some perfume. Do the things you do. Michael Bolton haben wir gehört.
SRF 1. 3 von 5.
Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
Und vorstellen kann ich euch den SRF 1 Hörer Hans Stähli von Dielsdorf. Grüß dich, Herr Stähli.
Grüß, Herr Wohler.
Ich habe jetzt gerade vorher noch mitbekommen, dass ihr so Ritual pflegt. Jeden Tag, also das fängt am Morgen mit Laufen an und nach dem Mittag dann auch noch ein bisschen mit auf dem Kanapé liegen, aber nicht schlafen. Schafft ihr das immer, dass ihr nicht einschlafen?
Ja, etwa mal schlafe ich kurz ein, aber meistens nicht. Ich höre immer die Nachrichten und nachher eben...
Ja. Was und das Quiz, gerade, ja, zum Beispiel, ja. Und da seid ihr jetzt, aber jetzt seid ihr nicht mehr liegend, jetzt seid ihr zum Mitspielen, seid ihr schon auf, gell?
Jetzt bin ich aufgehockt.
Nicht, dass ihr mir plötzlich noch einschlafen.
Nicht so.
Nein. Aber es ist ja dann manchmal so, manchmal schläft man eben gleich ein, obwohl man es gar nicht merkt. Einverstanden?
Ja, das stimmt.
Ja,
du hast noch geschlafen.
Je nachdem, was ihr zum Mittag gehabt habt, was hat es heute gegeben? Was hat die Frau gekocht?
Heute haben wir Risotto mit Pilz.
Nicht schlecht.
Fegi,
ja. Da dürft ihr ein bisschen drauf schauen, dass das ein ausgewogener
Ernährung ist. Das sind eigene Pilze, die ich gesammelt habe.
Ah, sogar? Ja, bravo. Ja, ja toll.
In der Brühe, ja.
Und die dürft auch etwa mal kochen, oder ist das ganz...
Nein, ich bin eben, die Frau sagt immer, du kannst ja gar nicht kochen.
Aha, ja gut, wenn man es natürlich nie übt.
Wenn ich mal nicht rum bin, dann was machst du denn? Ich sehe da gar nicht beides.
Ja gut, aber ein bisschen jubeln wäre ja einmal angesagt. Sie kann euch ja das Know-how weitergeben.
Grillieren.
Selbstverständlich, Herr Stähli. Aber schaut, ihr müsst jetzt weder Risotto kochen noch grillieren. Bei uns müsst ihr nur die richtigen Fragen, die richtigen Antworten haben. Fünf verschiedene Fragen, so wollte ich es sagen. Und heute geht es ausschliesslich, ja, ich sage dem jetzt mal, um Schweizer Touristenattraktionen. Seid ihr auch etwa die noch unterwegs?
Ja, nicht mehr so. Ich bin jetzt 92, ich gehe nicht mehr so viel.
Boah, 92 seid ihr?
Ja.
Gut, also. Also seid ihr aber fit und munter, hä?
Ja.
Schon, mal.
Kommt ihr dann gleich drauf
an? Ja, gut. Also komm, wir tun uns angehört. Das ist ein schnelles Quiz. Ihr habt nämlich nur ein paar Sekunden Bedenkzeit, ja, gar nicht zu fest. Eben, ihr hört sie abends auf dem Kanapé.
Das höre ich immer.
Offenbar schlafen ihr wirklich
viel nicht. Vielmal habe ich es auch schon wieder geschafft.
Also gut, komm, jetzt probieren wir, dass ihr das mal könnt und natürlich auch könnt gewinnen. Ein Lospaket von Swisslos im Wert von 100 Franken. Ist für euch parat und los geht's. Ich möchte zuallererst von euch wissen, welche Bahn ist früher eröffnet worden? Die Rigibahn oder die Gornergradbahn?
Rigibahn.
Welcher Wasserfall ist höher, der Staubbachfall oder der Rheinfall?
Staubbach.
Welcher Zoo ist früher eröffnet worden, der Zoo Zürich oder der Zoo Basel?
Ich sage Zürich.
Welche Schlucht ist länger, die Aare-Schlucht oder die Rhein-Schlucht?
Aare-Schlucht.
Und welcher Pass ist höher gelegen, der Grimsel-Pass oder der Gotthard-Pass?
Gotthard.
So, Dali. Das sind aber auch jetzt mit mir sehr zügig unterwegs gesehen.
Ja, ich
kann ja
müssen.
Ja, genau. Aber die hätten also wirklich fast keine Sekunden gegönnt. Die hätten wirklich wie aus der Pistole geschossen.
Ja, entweder stimmt's oder dann nicht. Oder?
Eben, das tun wir jetzt gerade auflösen. Welcher Pass ist höher gelegen? Wir fühlen vielleicht gerade hinten an. Es wäre der Grimsel-Pass gewesen. 2164 Meter gegenüber dem Gotthard-Pass. 2106 Meter. Gut, bescheisst lang nicht viel, aber es ist jetzt halt einfach so, der Punkt kann ich nicht geben. Und, hey, die Rhein-Schlucht ist 13 Kilometer lang. Die Aare-Schlucht nur 1,4 Kilometer. Kann ich auch nicht geben. Die haben gesagt, der Zoo Zürich sei eher eröffnet worden als der Zoo Basel. Stimmt leider auch nicht. Basel 1874, Zürich 1929, aber ich sage euch eins, wissen kann man das ja nicht. In so kurzer Zeit muss man einfach roten und das habt ihr mit Bravour gemacht. Und mit Bravour habt ihr beantwortet, dass der Wasserfall, der Staubbachfall mit 297 Meter Höhe, das Wortzeichen von lauter Brunnen, höher ist als der Rheinfall mit nur 23 Meter. Also der Punkt wäre ich jetzt mal noch sicher. Und die Rigibahn, das ist auch korrekt gewesen, der Punkt kann ich auch geben, ist gegenüber der Gornergradbahn früher eröffnet worden. Genau 1871 gegenüber der Gornergradbahn 1898. Es ist haarscharf. Von fünf hat er richtig gehabt. 3 von 5 hat es gebraucht, für die loszugewinnen. Aber es hat doch Spass gemacht, mitzumachen.
Ja. Man kann ja nicht immer gewinnen, oder?
Nein. Und ich bin auf jeden Fall auch überzeugt, dass ihr jetzt nicht mehr werdet einschlafen, wenn ihr noch einmal ablegen. Jetzt seid ihr nämlich hauwach, Herr Stähli.
Gut.
Gell? Danke schön. Vielmals. Schönen Nachmittag. Tag. Ade, danke schön. Ade, merci. Ade.
SRF 1. 3 von 5.
Präsentiert vom Win for Life Los von Swisslos. Erhältlich am Kiosk. We'll be right back.
peux pas toujours se dire la vérité, ça marche pas. Sur les murs tes amants défient monter sur des chevaux de bois. Tu te demandes à quoi ça rime. Et jusque soit tu restes là, comme si la fin du monde allait venir jeter son manteau sur toi. Mais des regrets, des soupirs, à digérer qu'il y en a pas. Comme si la fin du monde allait venir jeter son manteau sur toi. Mais des regrets, des soupirs, à digérer qu'il y en a pas. Souvenirs, et il faut les garder pour soi. Il y a un temps pour les sortir, il y a un temps où ils sont fous. Sous les murs dans une autre vie, tu reconnais d'autres endroits. Tu penses que tu en connais mieux, mais sans bouger tu restes là. Que si la fin du monde allait venir jeter son manteau sur toi. Mais les rêves et les soupirs, a digéré qu'il n'y en a pas. Si la fin du monde allait venir jeter son manteau sur toi. Mais le regret, mais des soupirs, a digéré qu'il n'y en a pas. Cette rente est là, sur la mousse collée non doit. Si la fin du monde allait venir jeter son manteau sur toi. Mais des regrets, mais des soupirs, à digérer qu'il n'y en a pas. Si la fin du monde allait venir jeter son manteau sur toi. Mais des regrets, mais des soupirs, à digérer qu'il n'y en a pas.
Stefan Eichen mit La Fin du Monde bei SRF 1 geht die ganze Woche immer wieder ums Auto. In dieser Woche, in den verschiedensten Sendungen, gehen wir ganz zurück in der Zeit, wo das Auto plötzlich an Bedeutung gewonnen hat, gängig grösser geworden ist und wie es sich halt eben bis zum heutigen Tag entwickelt hat. Autofahren ist jetzt auch ein Thema nach den zwei Nachrichten hier auf diesem Sender. In den 60er Jahren hat es das Endung Autoradio Schweiz gegeben. So hat das dann gedacht.
Autoradio Schweiz, eine unterhaltende Sendung für Hörer innerorts und außerorts.
Innerorts und außerorts. Vielleicht erinnert ihr euch selber auch noch an die Zeit von dieser Sendung. Heute Nachmittag, jetzt nach den zwei Nachrichten, hat mein Kollege, der Michael Brunner, einer der Moderatoren von damals in der Sendung zu Gast. Wie gesagt, nach den zwei hier auf dem Eis, wo mir Dani Vorler einen gefreuten Nachmittag sitzt. Hier mit «Ich und ich». Stark.
Ich bin seit Wochen unterwegs und trinke zu viel Bier und Wein. Meine Wohnung ist verödet, meinen Spiegel schlag ich kurz und klein. Ich bin nicht der, der ich sein will und will nicht sein, wer ich bin. Mein Leben ist das Chaos, schau mal genauer hin. Ich bin tierisch eifersüchtig und ungerecht zu Frauen. Und wenn es ernst wird, bin ich noch immer abgehauen. Ich frage gerade dich, macht das alles seinen Sinn? Mein Leben ist ein Chaos, schau mal
weiß, wie alles geht. Du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Ich bin dauernd auf der Suche und weiß nicht mehr, wonach. Ich zieh nächtelang durch Bars, immer der, der am lautesten lacht. Niemand sieht mir an, wie verwirrt ich wirklich bin. Ist alles nur Fassade, schau mal genauer hin. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht. Du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Stell dich mit mir in die Sonne oder geh mit mir ein kleines Stück. Ich zeig dir meine Wahrheit für einen Augenblick. Ich frage mich genau wie du, wo ist hier der Sinn? Mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht. Oh, du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben. Mein Lied. Ich steh nur hier oben und sing mein Lied.
Right over and over. Ooh, Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, ooh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Made in Mexico, school in France, full of love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe.
You know my heart is longing to say that as long as me with her dark brown eyes and she whispered, hasta la vista.
Smokey mit Mexican Girl bringen uns zu den nächsten Nachrichten. Vorher habe ich noch den Verkehrsüberblick.
SRF Verkehrsinfo.
In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, auf dem Westring ab Urdorf Süd und vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Quinto.
Die Nachrichten von SRF um 14 Uhr mit Marco Kalle. Wir sagen, wie die Walliser Kantonsregierung die Bevölkerung von Blatten im Lötschental unterstützen will und wie der Ständerat Bauernbetrieben helfen will, die ihre Produkte wegen zu vieler PFAS-Chemikalien nicht mehr verkaufen können. Ein Blick aufs Wetter. Ab dem Nachmittag gibt's Regen und teils auch heftige Gewitter bei etwa 20 Grad. Eine Woche ist es her, seit im Walliser Lötschental nichts mehr ist wie zuvor. Nach einem Bergsturz kollabierte der darunterliegende Gletscher und begrub das Dorf Blatten sowie weitere Siedlungen unter sich. Nun hat die Walliser Kantonsregierung ihre Pläne für die nahe Zukunft sowie die Soforthilfe für das verschüttete Dorf vorgestellt. Thomas Bressmann berichtet.
Alle fünf Mitglieder der Walliser Kantonsregierung traten heute am frühen Nachmittag vor die Medien. Sie skizzierten, wie der Kanton das Lötschental unterstützen will, in den nächsten Tagen, aber auch längerfristig. 10 Millionen Franken stellt der Kanton vorerst zur Verfügung als Starthilfe. Außerdem setzt die Regierung eine Strategiegruppe ein. Diese soll einen Fahrplan für den Wiederaufbau von Blatten ausarbeiten. Alle Regierungsmitglieder betonten, dass dem Lötschental rasch geholfen werden müsse. Deshalb will die Kantonsregierung bei den Aufräumarbeiten die Entscheidungswege verkürzen. Die Arbeiten gelten als gemeinnützig. Das heißt, dass Aufträge nicht wie sonst üblich gemäß den Richtlinien in der Verwaltung vergeben werden. Weiter sagte der Mittelstaatsrat Christoph Dachbele, Soforthilfe sei wichtig. Es gelte aber auch, dem Tal wirtschaftlich eine Perspektive